Advent, auf zum Endspurt in die letzte Runde, denn in 8 Tagen ist Weihnachten. Auf zum Endspurt in die letzte Runde habe ich vor einiger Zeit in einem Kaufhaus gelesen. Immer wieder wird davon gesprochen, inwiefern die Kaufleute zufrieden sind oder nicht zufrieden mit dem Advents- und Weihnachtsgeschäft. Und es misst sich natürlich weniger an der Bereitschaft, sich wirklich auf Advent oder Weihnachten einzulassen, sondern eher an der Bereitschaft, Geld auszugeben. Es gibt die Kassenrenner. Eine Verkäuferin hat gestern zu mir gesagt, als ich noch im Laden war, ach ja, wissen Sie, in 8 Tagen haben wir es ja geschafft. Wohl ist es wahr. Advent, Advent. Aber daneben gibt es ja auch noch die anderen Meldungen von Terroranschlägen. Es gibt das Gerangel in der Tagespolitik. Und zwischendrin auch ganz persönliche Nachrichten von Menschen. Am Freitag habe ich einen guten Freund zu Grabe tragen müssen. Und ich durfte die Beerdigungsrede halten. Ein junger Mann war dann immer 51. Ich habe ihn eingesegnet. Es war ein ganz besonderer. Er litt unter Trisomie 21. Früher hat man von Mongos gesprochen. Macht man heute nicht mehr. Aber was ich gelernt habe in der Begegnung mit ihm, dass die Menschen, die so sind wie er, absolut keine Behinderten sind, sondern sie sind total anders als wir. Gott sei Dank. Und er war immer eine Bereicherung. Und jetzt ist er eigentlich für seine Lebensbedingungen alt geworden und doch zu früh gegangen. Und das macht betroffen. Zumal es ja an die eigene Vergänglichkeit erinnert. Und mitten hinein nun diese Botschaft Advent, das heißt, Gott kommt. Und manchmal gibt es dann eben schon so die Frage, wenn Gott sich unsere Welt anguckt, macht es ihm eigentlich Freude oder kann es ihm Freude machen, in diese Welt zu kommen? Wie gesagt, es könnten Fragen auftauchen. In 8 Tagen öffnet sich die Weihnachtstür. Auf jeden Fall, einfach weil der Termin da ist, aber sind wir bereit? Denn letzten Endes war das ja, oder ist es eigentlich noch der Sinn der verbleibenden Woche, dass wir uns darauf einstellen und vorbereiten. Gott vertraut uns diese Tage an. Und als ich gestern noch mal so nachgedacht habe, habe ich gedacht für mich selber, wie hoch und weit hast du denn die Türen deines Lebens aufgemacht? Oder wie stark warst du mit all dem beschäftigt, was es in diesen Tagen zu richten und zu bedenken gibt? Und wo ich mich dann jedes Mal dabei ertappe, dass es so, wenn es auf einen Termin zugeht, man das Gefühl hat, eigentlich sollte ich jetzt noch eine Woche haben. Mit der getrosten Gewissheit, dass wenn ich die Woche hätte, am Ende auch noch nicht alles erledigt gewesen wäre. Und vielleicht ist es gerade deshalb wichtig, dass wir wissen, dass Gott kommt. Es ist ja nicht so, dass wir untätig sind oder unvorbereitet. Aber haben wir uns in der richtigen Richtung orientiert und geöffnet? Das sind jetzt eine Menge Impulse, Fragen, und jeder von uns weiß, kein Mensch kann von vielen Fragen leben, wenn es nicht die passenden Antworten dazu gibt. Aber es gilt sicher auch, dass manchmal Fragen zumindest anstoßen können, noch einmal genau hinzugucken oder nachzudenken oder sich in Bewegung setzen zu lassen. Und dabei wird man manchmal überrascht. Mich hat vor einiger Zeit eine alttestamentliche Geschichte überrascht. Was angestoßen, weil es zunächst einmal eher so eine Geschichte war, die quer liegt, die man in der Adventszeit eher nicht erwartet. Und wenn ich jetzt diese Geschichte lese, kann ja jeder für sich auch sagen, oh, was hat das mit Advent zu tun? Es ist eine Geschichte, aufgeschrieben im ersten Buch Samuel, Kapitel 4. Und ich lese ein paar aus dem Kapitel ausgewählte Verse. Und es begab sich zu der Zeit, das erinnert ja an Lukas, es begab sich zu der Zeit, dass die Philister sich sammelten zum Kampf gegen Israel. Israel aber zog aus den Philistern entgegen in den Kampf und lagerte sich bei Eben-Ezer. Die Philister aber hatten sich gegenüber gelagert bei Afek. Und sie stellten sich Israel gegenüber auf und der Kampf breitete sich aus und Israel wurde geschlagen von den Philistern. Sie erschlugen in der Feldschlacht etwa 4000 Mann. Und als das Volk ins Lager zurückkam, sprachen die Ältesten Israel, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen von Silo und lasst sie mit uns ziehen, damit er uns errette aus der Hand unserer Feinde. Und jetzt überspringe ich ein paar Verse. Wer will, kann das dann heute noch daheim noch einmal nachlesen. Und es geht dann weiter ab Vers 10. Da zogen die Philister erneut in den Kampf und Israel wurde abermals geschlagen. Und ein jeder floh in sein Zelt und die Niederlage war sehr groß. Und es fielen aus Israel 30.000 Mann Fußvolk. Und die Lade Gottes wurde weggenommen und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinas kamen um. Ist das eine Geschichte für Advent? Blutrünstig, erschreckend, aber vielleicht auch erschreckend, dass vielleicht die Zahlen doch sehr deftig sind, aber der Konflikt ist sehr aktuell. Was war damals passiert? Die Auseinandersetzung mit den Philistern hatte schon damals eine lange Geschichte oder war so eine Art Dauerbrenner. Nicht nur die Philister, da gab es auch noch andere, rings um Israel, das eingekeilt war. Aber schließlich waren sie ja auch die, die in dieses Land hineingekommen waren, aber sagten, Gott hat es uns gegeben. Doch damit waren die Probleme nicht erledigt. Und jetzt zunächst die erste Niederlage. Und wie das nach Niederlagen so ist, nicht nur Augen zu und durch, sondern Betroffenes innehalten und nachfragen, wie konnte das passieren? Und es ist eigentlich eine erfreuliche Einsicht, die sich hier einstellt oder zumindest von einigen so formuliert wird, nämlich, dass man sagt, das ist jetzt nicht nur dumm gelaufen, da haben wir halt Pech gehabt, das war ein schlechter Tag, sondern da gibt es einige, die sagen, Gott hat uns geschlagen. Warum? Es wird hier keine Antwort darauf gegeben, aber offensichtlich haben die, die das so für sich formuliert haben, ja irgendwo schon einen Hintergrund gewusst. Und nun geschieht etwas Bezeichnendes. Man macht sich nicht nur Gedanken und fragt, kommt zu der Erkenntnis, da ist einiges nicht mehr in Ordnung. Gott hat uns hier etwas vor den Bug gesetzt. Wie gehen wir damit um? Und die Lösung, die hier präsentiert wird und dann auch umgesetzt, die hat etwas Faszinierendes und Bestechendes an sich. Die haben nämlich die brillante Idee und sagen, also, wenn es daran lag, dass Gott uns hier irgendwie etwas zeigen wollte und dass wir eine Quittung für was bekommen, dann müssen wir dafür sorgen, dass Gott bei uns ist, auf unserer Seite. Und wie macht man das in der damaligen Zeit? Man holt die Bundeslade. Und die war damals, weil Jerusalem noch längst nicht die Hauptstadt war, sondern das geistige Zentrum, das war Silo, zur Zeit vom Propheten Elia. Und in Silo stand die Bundeslade. Und für uns ist das heute eher ungewöhnlich, eine Holzkiste, wie immer man sich die vorstellt, wo die Gesetzestafeln drin waren. Das war ja eben nicht nur diese Lade, sondern das war das Zeichen der Gegenwart Gottes mitten in seinem Volk. Deswegen wurde es verehrt. Deswegen war das etwas Kostbares. Aber weil eben Gott hier sichtbar in seinem Volk war, hat es auch zu der Annahme geführt, wenn was schief gegangen ist und wir die Lade holen, dann holen wir Gott. Und dann ist Gott mit uns und bei uns und unter uns. Und dann können wir ja eigentlich nur noch gewinnen. Es gab auch schon Zeiten, da stand auf Koppelschlössern Gott mit uns. Gott sei Dank gibt es diese Koppelschlösser nur noch in Museen. Aber das Denken, dass man sich Gott holt und dienstbar macht, das ist, glaube ich, lebendig geblieben. Und da zeigt doch diese Geschichte nicht nur denen damals in Israel, sondern sie sagte, Leute, wenn ihr meint, wir holen uns Gott ganz nah in unsere Mitte und dann muss alles gut werden und es wird schon klappen, wo man zunächst sagen könnte, also Gott zu holen in die Mitte, da kann ja eigentlich nichts falsch dran sein. Aber es erwies sich hier eben doch als trügerisch. Damals jubelte das Volk, so wird es hier beschrieben, als man von Silo die Bundeslade in das Heerlager nach Israel holte. Da war Highlife. Jetzt haben wir Oberwasser. Das Volk jubelte wieder. Und wir gehen hier einfach mal in Gedanken die Geschichte weiter. Das Volk jubelte wieder, als Jesus auf dem Esel in Jerusalem einzog. Und es gibt gar nicht lange Zeit danach. Und aus dem Hosianna wurde das Kreuzige. Der, der im Namen des Herrn kommt, war nicht willkommen. Und Jesus sagte damals, nicht, lasst euren Jubel weg, sondern er sagt, nee, weint über euch und über eure Kinder. Und manches kam ja dann auch. Und was machen wir mit solchen Erkenntnissen? Adventlicher Jubel ist mir dazu eingefallen. Ich denke, Adventszeit zu genießen, bei Tannentuft und Kerzenschein und tollem Weihnachtsschmuck, das ist nicht von vornherein falsch oder verwerflich. Und ich denke, auch ein Glühwein ist nicht von vornherein verwerflich. Oder Adventsmärkte und Weihnachtsmärkte. Aber wenn dabei das andere wegfällt und nur noch im Vordergrund steht, egal wie, Gott muss her. Oder wenn man sogar meint, man könnte das gewissermaßen vor den Wagen spannen, damit der eigene Wagen gut läuft. Wenn wir Dinge zu etwas erklären, was sie eigentlich so nicht sind, dann wird es schief. Es gab damals ganz konkrete Gründe. In der Bibel wird auch darauf aufmerksam gemacht, dass damals es noch nicht Gottes Zeit war. Die Hochzeit Israels kam dann unter König David. Da haben sie den Philistern manchmal heimgeleuchtet. Aber jetzt war es noch nicht so weit. Von den beiden Söhnen des Propheten Eli, wo es am Schluss hier heißt, die fallen auch, wird vorher im Samuelbüchern erzählt, wie sie Schindluder trieben mit ihrem Amt als Propheten. Eigene Vorteile nur suchten und eigenes Ansehen, wo einiges schiefgelaufen ist. Was für mich eigentlich wichtig wurde, Gott ist nicht ein transportabler Gott, den wir dann hervorholen können und gebrauchen können, wenn es uns passt und wenn wir meinen, jetzt wäre es schön, ihn bei uns zu haben. Und ansonsten machen wir unser eigenes Ding und verfolgen unsere eigenen Pläne und Termine und Interessen. Und ich denke, es geht dabei nicht nur, dass wir aus dem Fenster gucken und uns postwendend viele einfallen, auf die das nun genau zutrifft, sondern wo suche ich meine Termine und meine Interessen? Und wo bleibe ich an Verletzungen oder Vorlieben oder Prägungen hängen und meine, ich könnte nicht darauf verzichten? Und dann unter Umständen noch Gott und den richtigen Glauben und die Bewahrung des Glaubens vor die eigene Meinung zu spannen. Wie auch immer die Diskussionen auch innerhalb unserer Kirche weltweit laufen. Das kann eigentlich nur traurig machen. Aber es geht um mehr. Nämlich, dass wir merken, wenn wir meinen, Gott so zu dienen und so in den Griff zu kriegen und für seine Sache uns in den Kampf zu begeben, dann liegen wir falsch. Gott lässt sich nie und nimmer in den Griff kriegen. Und wir können weder Advent noch Weihnachten machen. Wir können eigentlich das überhaupt nicht inszenieren. Oder inszenieren schon, aber nicht wirklich so hineinbringen, dass es die Welt verändert, wie Gott diese Welt verändern will. Gehen wir jetzt heim mit der Erkenntnis, naja, also heute haben wir es wieder ordentlich gesagt bekommen, dass das dann doch irgendwie total anders werden muss und dass wir die Ärmel hochkrempeln und vielleicht dann doch noch was rücken. Gott sei Dank, denke ich, ist das eigentliche Wunder von Weihnachten, dass Gott sich zu uns aufmacht, in diese Welt, wo immer, und zu uns ganz persönlich. dass Gott sich zu uns aufmacht, der Gott, den wir nie in unsere Hände bekommen, handhabbar, platzierbar, sondern dass er freiwillig zu uns kommt. Dass wir Gott nicht zwingen müssen zu kommen, dass wir ihn nicht herbeitragen müssen, sondern dass er sagt, ich komme zu euch, zu dir. Er wird einer von uns ganz nah und das ist unsere Rettung. Es ist sein eigentliches Ziel, dass er sich aufmacht und der tragende Grund für unsere Hoffnung, auch für dieses kommende Weihnachtsfest. Und das gilt auch angesichts von Niederlagen, von Schuld, von falschen Entscheidungen und vielleicht auch von dem Erkenntnis, wollen habe ich wohl, aber ob es geklappt hat. Egal wie es aussieht, das ist nicht das Letzte. Christus ging den Weg für uns bis ans Ende. Und er setzte damit ein Zeichen für die Stunde, die Gott schafft und die deshalb auch unsere Stunde sein und werden kann, immer wieder neu. Und ich glaube, deshalb haben wir das Recht, Advent wirklich zu feiern. Aber nicht an ihm vorbei. Wir kennen das Wort, es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem sie selig werden können, als dieser Name Jesus Christus. Und der steht für Krippe und Kreuz. Das gehört zusammen. Aber das muss uns nicht traurig machen, nicht schwermütig, sondern das dürfen wir feiern. Auch wenn manchmal die Umstände ganz anders sind, wie das geplant war oder eigentlich zu erwarten ist, wenn ein König kommt. Letztlich dürfen wir wissen und bezeugen, komme was will. Und mag es aussehen, wie es will, um uns und in uns und in dieser Welt. Weil Christus kommt, wird letzten Endes doch alles gut. In diesem Sinn wünsche ich uns allen einen gesegneten letzten Adventsweg bis hin zum Fest. Amen.